ist ja so bei allen großen christlichen Feiertagen, dass man ganz schnell an diesen Punkt kommt, wo man denkt, ja, kenne ich ja alles schon, ist ja alles bekannt, alle Jahre wieder, Ostern, Weihnachten, Pfingsten. Bei Pfingsten ist es allerdings so, wenn man da mal so fragt auf der Straße, hey, was ist eigentlich Pfingsten? Dann wissen ganz viele Leute gar nicht mehr, was Pfingsten passiert ist. Das heißt, da ist eigentlich eine große Unwissenheit da, große Fragezeichen auf der Stirn. Jetzt sind wir aber eine Pfingstgemeinde und wir kennen uns, glaube ich, ganz gut aus mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Und da ist die Gefahr wieder da, dass wenn ich anfange, über Pfingsten zu predigen, dass ihr denkt, ah, kenne ich alles schon. Deswegen lade ich uns ein, dass wir uns auf den Weg machen hin zu einem ungewöhnlichen Zugang zu dem Thema. Ich würde gerne mit uns einen Blick ins Alte Testament werfen und eine Geschichte dort zugrunde legen und dann kriegen wir den Bogen aber noch ganz gut zu Pfingsten hin. Also seid nicht verunsichert, denkt jetzt nicht, hey, was ist hier los, der Pastor hat nicht kapiert, worum es geht, sondern seid mal gewiss, wir landen dann schon bei Pfingsten. Also, lass uns mal hineinschauen in das erste Buch Mose, das Kapitel 11, die Verse 1 bis 9. Das ist nämlich die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, die Menschen, da fanden sie eine Ebene im Land China. Also nicht China, sondern China, das ist Mesopotamien, da Iran, Irak, die Ecke. Und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zum anderen, auf, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel. Denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Okay, soweit die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Dort war, ist klar, die Menschen haben eine Sprache gehabt und diese Sprache hat es ihnen möglich gemacht, ein großes Projekt zu stemmen. Also die wollten dort, wo sie waren, die Stadt vergrößern, befestigen, richtig groß was draus machen und in dieser Stadt einen großen Turm bauen. Einen hohen Turm, der bis in den Himmel reichen sollte. Das heißt, sie hatten hier echt so ein Ziel vor Augen und sie haben gesagt, wir wollen nicht zerstreut werden, wir wollen uns sammeln und wir wollen hier in der Stadt in Sicherheit wohnen. So was ganz anders, als Gott eigentlich den Menschen aufgetragen hatte. Adam und Eva, ja, die Ansage nach der Schöpfung war, hey, ihr lieben Leute, vermehrt euch, breitet euch aus, nehmt das Land in Beschlag. Jetzt sind alle hier. Sehr gut. Genau. Und da war es dann so, dass hier die Leute gesagt haben, wir gehen jetzt nicht weg, sondern wir sammeln uns in der Stadt und wir wollen hier eine Stadt bauen, die groß und die stark ist. Das heißt, in dem Anspruch, dass sie hier geblieben sind, in dieser einen Stadt, war klar, sie rebellieren eigentlich schon gegen Gott. Ja? Sie wollen eigentlich ihr eigenes Ding machen. Die Ansage, die Gott gemacht hat, die ganze Erde in Beschlag nehmen, nein, die gilt nicht, sondern nein, wir wollen hier etwas bauen, menschenbezogen. Gott spielte hier schon keine Rolle mehr. Erinnert irgendwie auch an diese erste Sünde ja, von Adam und Eva, wo ihnen angeboten wurde, hey, esst von der Frucht, dann werdet ihr erkennen, was gut und böse ist. Und sie sagen, ja, okay, das hört sich ganz gut an. Also immer wieder dieses Bestreben im Menschen, wir könnten irgendwie selbst unser Leben auf die Reihe kriegen ohne Gott. Hinzu kommt hier dieser Knackpunkt, dass die Menschen dort in Babel, sie wollten sich selbst einen Namen machen. Also sie haben gedacht, Mensch, wenn wir hier eine tolle Stadt hinkriegen und der Turm richtig gut wird, dann werden uns alle beneiden, wir werden in die Geschichte eingehen, alle werden denken, ja, die damals, ne, da in der Stadt, die haben den Turm gebaut und man redet immer noch davon, wie toll das war und so. Also sie haben irgendwie Ehre für sich selbst gesucht. Sie wollten groß rauskommen. Sie wollten selbst irgendwie Punkte sammeln, sie wollten berühmt werden. Und Gott, er sieht dann den Stolz, auch das Ansinnen, das im Herzen ist, auch die Rebellion gegen ihn. Und dann ganz interessant, wie das dann hier geschrieben ist, mit ein bisschen Ironie. Ja? Also Gott, der eigentlich ja im Himmel thront und die Leute in Babel wollten den Turm bis in den Himmel bauen, um auf derselben Ebene zu sein wie Gott. Aber Gott muss jetzt aus seinem Himmel herabkommen und sich ganz tief herunterbeugen und seine Lupe nehmen, um diesen Turm zu finden, so wie es beschrieben, so ähnlich. Ja? Also irgendwie komisch, weil der Turm den Menschen bauen, ja, was können Menschen schon tun im Vergleich zu Gott? Das ist nicht so der Hit. Das ist nicht die Höhe, um Gott irgendwie zu erreichen. Also er kommt herab und er sagt dann zu den Menschen, ja, das sind Menschenkinder, das sind letztendlich, so steht es hier, Erdlinge. Das sind Söhne von der Erde, von Adam. Die haben im Himmel gar nichts zu suchen, sondern die sind eigentlich nur auf der Erde und können auch nur Irdisches tun. Die Menschen, die wollten ihre Grenzen übersteigen und Gott greift ein, die Sprache wird irgendwie verwirrt, sie kommen nicht mehr zusammen. Kannst du dir vielleicht gut vorstellen, wenn du schon mal irgendwo gearbeitet hast mit vielen Leuten zusammen, auf dem Bau oder wo auch immer, wo Absprachen getroffen werden müssen, wo es einen gibt, der den Plan hat und der sagt, so musst du es machen, so musst du es machen, so musst du es machen und die Sprache kommt nicht mehr an. Das ist ein richtig großes Problem. Ja? Heute hat man irgendwelche technischen Mittel, die können da helfen. Aber damals, die Leute, die mussten dieses große Projekt, Turmbau, ad acta legen, das war aus. Ja? Und sie wollten sich eigentlich einen Namen machen, aber letztendlich haben sie dann so einen Namen der Schande bekommen. Ja, Babel ist bekannt, da wurde alles zerstreut und da haben die Menschen nicht viel hinbekommen. Gott hat eingegriffen. Und letztendlich mussten die Menschen sich zerstreuen, so wie Gott es gesagt hatte, und haben die ganze Erde eingenommen. Ich lade uns ein, dass wir diese Geschichte einfach mal so im Hintergrund halten und dass wir gucken, wo trifft das dann auf die Pfingstsituation zu. Meine Beobachtung ist, dass grundsätzlich wir Menschen dazu tendieren, dass wir uns auch ganz gerne irgendeinen Namen machen wollen. Also wir haben das irgendwie so in uns, dass wir gerne auch irgendwo auftauchen wollen, für irgendwas bekannt sein wollen, irgendwo Applaus bekommen wollen, irgendwo auch gerne mal in den Mittelpunkt stehen wollen. Das ist irgendwie in unserem Menschsein drin und das kann auch dann irgendwie kippen, wenn man ohne Gott unterwegs ist. Es gibt ja auch so ganze Nationen, ja, wenn man die Geschichte anschaut, unsere deutsche Geschichte, andere Länder, wo ein ganzes Volk so eine Überheblichkeit haben kann und denkt, ja, wir sind besser als die anderen. Oder in den Gruppen, so Bands, ja, Musikgruppen und Leute im Showbusiness, wo auch da ganz schnell so eine Überheblichkeit reinkommt. Ich glaube, bei den Beatles war es John Lennon, der irgendwann mal gesagt hat, wir sind jetzt berühmter als Jesus. So, und wir haben einen höheren Namen als Jesus. Was ja schon auch krass ist, für uns als Christen so das wahrzunehmen, boah, das ist eine Aussage. Ich glaube auch, dass es sein kann, dass Gemeinden oder christliche Werke oder auch christliche Leiter sich selbst, obwohl sie im Dienst für Gott unterwegs sind, sich selbst auch einen Namen machen wollen, Fragezeichen. Also wo das gar nicht so weit weg ist, wo wir nicht davon ausgehen können, Mensch, wir als Christen und so, da ist alles immer gut und wir haben das Thema auch zur Seite gelegt, sondern ich glaube, nee, ja, manches sehe ich da schon kritisch, wo ich mich frage, ah, muss das sein, dass irgendwelche christlichen Leiter Millionen Gelder sammeln und in Saus und Braus und im Luxus leben, das passt für mich an manchen Punkten nicht zusammen, wo es mehr darum geht, sich selbst einen Namen zu machen und sich zu promoten, als dass es um die Dinge des Reiches Gottes vielleicht geht. Wie sieht das mit uns selbst aus? Also dieser Punkt, wie wichtig nehmen wir uns? Können wir damit leben, wenn wir nicht die erste Geige spielen, sondern wenn wir uns irgendwie einsortieren? Ich möchte dir die Frage stellen, wofür lebst du? Was treibt dich eigentlich an, so ganz ehrlich? An welchen Lebensprojekten baust du denn so? Ja, welche Stadt, welcher Turm? Alles im übertragenen Sinne. Wen willst du damit beeindrucken? Willst du Gott damit beeindrucken? Willst du deine Eltern beeindrucken? Willst du vielleicht deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen beeindrucken? Was spielt sich da eigentlich ab? Was soll bleiben von dir, wenn du stirbst? Wie wichtig ist dir das? Wann hättest du eigentlich dein Ziel erreicht, was du so auf dem Herzen hast? Wann ist auch mal genug? Wann sagst du, ja, genau so habe ich mir das vorgestellt und jetzt bin ich da, wo ich sein wollte? Wie sehr drehst du dich um dich, um das, was du kannst, um das, was du hast, ja, oder um das, was du auch verdienst und lässt andere dann das sehen? Wie sehr drehst du dich um dich? Diese Geschichte, und wenn ich Geschichte sage, dann ist das nicht ein Märchen, sondern es ist wirklich geschehen. Diese Geschichte vom Turmbau zu Babel wird von vielen Auslegungen, auch von manchen altkirchlichen Auslegern, tatsächlich zum Pfingstgeschehen in Beziehung gesetzt. Ganz interessant. Und da kann man viele Parallelen sehen, auch viele Unterschiede. Ich möchte so ein paar Punkte einfach nur mal benennen, um euch da so ein bisschen hineinzuführen. Bei dem Turmbau zu Babel war es ja, da war ein Projekt, was die Leute vor Augen hatten. Die hatten eine gemeinsame Sprache. Ohne Gott wollten sie es machen und dann wurden sie zerstreut in alle Windrichtungen verteilt. Die Sprachen sind auseinandergegangen. Das war die Geschichte. Pfingsten war es so. Es kamen tausende Menschen nach Jerusalem zusammen zum alttestamentlichen Pfingstfest, ja, ein jüdisches Pilgerfest. Die kamen aus dem ganzen Mittelmeerraum zusammen und die hatten unterschiedliche Sprachen. Das waren Juden, ja, aber die kamen alle, ja, was weiß ich, wo die herkamen. Und die hatten ihre Sprachen, die haben sich dann in Jerusalem getroffen, um Gott anzubeten. Und dann waren da die 120, die auf den Heiligen Geist gewartet haben. Die 120 haben den Heiligen Geist empfangen. Der Geist Gottes kam auf sie und sie haben angefangen, in Sprachen zu reden, die sie nicht gelernt haben. Und diese Sprachen, die sie dann gesprochen haben, haben die anderen Menschen, die jetzt da zu Besuch waren in Jerusalem, haben sie verstanden. Es waren ihre Sprachen. Das heißt, Gott hat hier, so lehren es dann die Ausleger, hat praktisch diese Sprachverwirrung aus dem Alten Testament umgemünzt und auf einmal konnten alle wieder ihre Sprache hören und haben sich geeint, letztendlich bei Gott, bei einem Projekt, was Gott auf dem Herzen hatte, dazu komme ich gleich noch. Und er hat es ein Stück weit rückgängig gemacht durch sein Wirken. Ich möchte auf einige Punkte eingehen. Ich möchte hier schon mal darauf hinweisen, ja, Pfingsten, da hat man die Tendenz, alles vom Heiligen Geist reinzupacken. Wir werden noch eine Predigtreihe über den Heiligen Geist haben, nach den Sommerferien. So könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, darauf freuen, dass da noch mal was kommt dieses Jahr. Der erste Punkt, der mir wichtig geworden ist: Der Heilige Geist befähigt uns, Zeugen für Jesus zu sein. Der Heilige Geist befähigt uns, Zeugen für Jesus zu sein. Lesen wir mal aus Apostelgeschichte 1, Vers 8, da wo Jesus die Jünger sensibilisiert, dass der Geist Gottes kommt und die Sehnsucht praktisch gestärkt wird, dass sie auf den Heiligen Geist warten sollen. Da sagt Jesus: Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Auch da wieder die Parallele, die Antiparallele zum Turmbau zu Babel, die wollten zusammenbleiben, die wollten sich nicht zerstreuen. Hier jetzt Pfingsten, da, wenn der Geist Gottes kommt, sagt er: Hey, geht in alle Welt, verstreut euch, ja, mit der Botschaft, die Jesus letztendlich selbst ist. Das heißt, das Ziel des Heiligen Geistes ist es, dass wir Zeugen für Jesus sind, überall in unserem Leben, wo wir sind. Was macht ein Zeuge? Ein Zeuge, der bezeugt das, was er erlebt hat, das, was er selbst erfahren hat, das gibt er wahrheitsgemäß weiter. Das heißt, ein Zeuge, der ist bei dem, was um ihn herum passiert, und das bezeugt er. Der Zeuge hat jetzt nicht als Schwerpunkt, dass er sich selbst einen Namen machen will. Das wäre irgendwie dann komisch. Darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht um das, was passiert. Und hier geht es darum, Jesus will, dass wir Zeugen von ihm sind. Das heißt, wir sind bei Jesus und wollen das hervorbringen, was er ist, wer er ist, was er getan hat, wie wir ihn erlebt haben. Bei den Jüngern damals war das irgendwie ganz klar. Also die haben ja massiv was mit Jesus erlebt. Also kurz vorher, Jesus war gekreuzigt worden, die Jünger haben das mitbekommen. Die haben sich zwar versteckt, die hatten Angst und so, aber die wussten natürlich davon. Jesus wurde ins Grab gelegt, der Stein wurde davor gerollt, die römischen Wachen wurden davor gesetzt, ja, und die Jünger wussten das. Ja, Jesus ist tot, die wussten, er ist wirklich tot. So, und dann, 3 Tage später, Jesus ist auferstanden und die Jünger, die haben das miterlebt, weil Jesus ihnen begegnet ist. Direkt begegnet ist. Sie haben Kontakt mit dem Auferstandenen gehabt. Und das haben sie bezeugt. Sie haben gesagt, ja, Jesus war da. Ja, und wir konnten ihn sogar berühren. Wir konnten gucken, ja, wo waren denn die Nägel drin? Und sie hatten ein Erlebnis mit ihm an mehreren Stellen, immer und immer wieder, bis zur Himmelfahrt. Sie haben erlebt, wie Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Das konnten sie alles bezeugen, aus eigener Erfahrung. Und sie konnten noch bezeugen, dass Jesus ja Wunder getan hatte vorher schon, dass er über 3 Jahre dort in Israel unterwegs war und Menschen wurden gesund in der Begegnung mit ihm. Sie konnten bezeugen, dass er Fische und Brot vermehrt hat, dass er den Sturm gestillt hat. Sie haben gesehen, wenn Jesus gesprochen hat, hat er in Vollmacht gepredigt und Menschen wurden berührt. Und das konnten sie alles bezeugen. Sie waren Zeugen von Jesus. Aber ganz so easy war das vor Pfingsten für sie ja noch nicht. Also so ganz klar waren die Jünger nicht auf so einer Schiene, sondern wir lesen immer wieder, ja, die waren auch ein bisschen schräg drauf. Also zwischen dem letzten Abendmahl, Passamahl, und zwischen dem Besuch von Jesus im Garten Gethsemane, kurz vor seinem Tod, da berichtet uns das Lukas-Evangelium, dass die Jünger, die hatten einen Clinch. Die haben sich wieder mal darüber gestritten, wer denn von ihnen der Größte sei. Wer hat denn den höchsten Namen von ihnen? Um wen geht's denn hier? Ja, so, sie wollten irgendwie selbst groß rauskommen. An einer anderen Stelle wird berichtet, dass die Jünger, die haben darum gefeilscht, wer denn bei Jesus im Kabinett sitzen könnte, wenn Jesus wirklich regiert, ja, wenn er als König in Jerusalem einmarschiert. Ja, wer soll denn der Außenminister werden? Wer soll denn der Vizekanzler werden? Und so weiter. Das waren die offenen Fragen. Das heißt, sie hatten etwas in sich, was ich sage, ja, das ist irgendwie auch menschlich, aber auch verprägt durch die Sünde, wo man sich selbst einen Namen machen möchte, wo man selbst groß rauskommen möchte. Und jetzt schauen wir auf Pfingsten und stellen fest, das hat sich irgendwie durch Pfingsten gedreht. Da, wo Petrus predigt, in seiner Ansprache, nachdem sie den Heiligen Geist bekommen haben und die Menschen aus aller Herren Länder jetzt da sind und sich fragen, was ist denn da passiert? Da predigt er zu ihnen, ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Das heißt, Petrus, er macht dir ganz klar, hey, es geht um diesen Jesus von Nazareth. Es geht nicht um uns. Sie hätten auch sagen können, boah, wir sind so toll, guck mal, der Geist Gottes ist jetzt auf uns. Das war Jahrhunderte vorher prophezeit, ja, und jetzt geht da hier richtig was ab. Da kann man doch auch mal sich selbst irgendwie so in den Mittelpunkt stellen. Machen sie gar nicht, sondern sie sagen, hey, es geht um Jesus. Jesus ist derjenige, um den es geht. Der ist der, um den sich hier alles dreht. Wenig später gab es dann Situationen, wo sie auch die wundersame Kraft erlebt haben des Heiligen Geistes. Und in einer Situation wird dann gesagt, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Das heißt, in diesem ganzen Abschnitt, müsst ihr mal lesen, Apostelgeschichte, so die erste Hälfte, da taucht ganz oft dieser Name Jesus auf. Im Namen Jesus Christus. Da ist Rettung und da passieren die Wunder und so weiter. Das heißt, hier geht es um einen Namen, der über allem steht. Hier geht es nicht um meinen Namen. Hier geht es nicht um meinen menschlichen Anspruch, irgendwer zu sein. Sondern die Jünger, denen ist klar, ab jetzt geht es nur noch um einen Namen. Um den Namen dessen, der vom Tod auferstanden ist. Um den Namen, der aus dem Tod errettet hat, der Wunder wirkt, der die Ewigkeit in seinen Händen hält. Es geht um denjenigen, der als der Auferstandene, der Sohn Gottes zur Rechten des Vaters sitzt. Es ist, Jesus, ihm war klar, spätestens hier, boah, Jesus, der ist kein Mensch. Das ist eine andere Kategorie hier. Ja, der ist Sohn Gottes. Der ist wirklich Gott. Das war ihm bewusst und ihr ganzer Lebensfokus ändert sich daraufhin, sagen, okay, von diesem Jesus wollen wir Zeuge sein. Es geht nicht mehr um uns. Und das Projekt Gottes ist es letztendlich, dass dieser Name Jesus, dass er hochgehoben wird. Und dass Menschen sehen können, in diesem Namen von Jesus ist Rettung. Und das ist der Wunsch Gottes. Nicht, dass wir eine Stadt bauen, nicht, dass wir einen Turm bauen, sondern das Projekt Gottes ist, dass Menschen zu diesem Namen von Jesus gehen und sagen, Jesus, hier ist mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Komm und rette mich aus meiner Gottlosigkeit. Gib du mir eine Ewigkeitsperspektive. Das ist Gottes Wunsch. Und dafür ist der Heilige Geist gekommen, damit wir in die Kraft versetzt werden, dass wir solche Zeugen sein können von Jesus, weil das liegt uns nicht im Blut, sage ich mal. Das ist nicht natürlich. Natürlich wäre, jeder bleibt bei sich. Jeder bleibt bei seiner eigenen Geschichte. Wir schämen uns, ja, von Jesus vielleicht zu erzählen. Wir sind uns unsicher. Wir wissen manchmal gar nicht. Uns fehlt die Weisheit. Das ist alles, was menschlich ist. Aber der Heilige Geist kommt und sagt, hier ist Kraft, damit ihr Zeugen sein könnt für mich, für Jesus. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, so mit diesem Ausspruch, es geht nicht um dich. Es geht nicht um dich. Was das in dir auslösen kann. Vielleicht sagst du, ja, habe ich schon lange begriffen, es geht gar nicht um mich und dann ist gut. Vielleicht denkst du aber, was, es geht nicht um mich? Ich dachte immer, es geht um mich auch, ja, so. Wo bin ich denn in der ganzen Sache? Will der Heilige Geist, dass meine Persönlichkeit, dass meine eigenen Pläne, meine eigenen Absichten vom Leben und so, dass die irgendwie wie ausradiert werden und ich gar nicht mehr auftauche, ich werde ausgelöscht und statt meiner Persönlichkeit kommt jetzt der Geist Gottes und dann mache ich nur das, was er will und so. Also wo bleibe ich in dem ganzen Thema? Ich glaube, dass diese Fragen durchaus berechtigt sind. Weil sie ja irgendwie zeigen, okay, was für ein Denken haben wir auch, wie Gott mit uns umgeht. Was für ein Gottesbild haben wir? Was für ein Bild vom Heiligen Geist? Da kann es zu Unsicherheiten kommen. Ich glaube, dass es ja gar nicht darum geht, dass wir ausradiert werden in unserem Menschsein, in unserer Persönlichkeit und so. Das wäre komisch, ja. Das ist so ein bisschen die sektiererische Schiene. Ja, Gehirnwäsche, ne? Und dann funktionierst du als Roboter von dem System und dann zocken wir dein Geld ab und so und du bist einfach nur, ja, leer. Gott ist anders, der Heilige Geist ist anders. Der Heilige Geist, er geht mit uns in Partnerschaft. Das heißt, der Geist Gottes, er sieht unser Leben, er sieht, wie wir ticken, er sieht, wie wir als Persönlichkeit geprägt sind und das schätzt er sehr wert. Weil wir einzigartig gemacht wurden, ja durch Gott selbst. Wir sind sein Gedanke. Wir sind wichtig für ihn. Wir sind einzigartig. Keiner ist so wie du auf dieser Erde. Aber der Heilige Geist möchte das, was wir sind und das, was wir haben, das, was uns ausmacht, das möchte er füllen mit seiner Kraft, und das möchte er schön zur Geltung bringen, nicht damit wir schöner leuchten, sondern damit Jesus aus unserem Leben herausstrahlt und damit wir aber Menschen erreichen können, die vielleicht nur von unserer Art angesprochen werden können. Deswegen brauchen wir eine Unterschiedlichkeit. Da geht es gar nicht darum, alle müssen so sein wie Nico Strobel, ja, das wäre vielleicht ein bisschen komisch, ne? Sondern es geht darum, hey, wer bist du? Und der Geist Gottes kommt da rein und gibt seine Kraft hinein und dann können wir in die Welt gehen und Menschen erreichen. Darum geht's. Also es ist eine Partnerschaft, die der Heilige Geist mit uns eingeht. Letztendlich geht es bei dem Wirken des Heiligen Geistes um eine Fokussierung. Für wen lebe ich denn? Lebe ich für mich oder lebe ich für Jesus? Wo setze ich da meine Prioritäten? Vielleicht sagst du aber auch, oder du empfindest, boah, ich habe da echt so ein schlechtes Gewissen, ja. Und vielleicht jedes Mal Pfingsten, ja, Zeuge sein für Jesus, denkst du, jo, stimmt ja, im letzten Jahr war da nicht so viel los und jetzt schon wieder das Thema auf dem Tisch. Ich kriege das nicht so gut hin und so, ne? Und jetzt kommt nochmal wieder so eine Predigt. Ich glaube, es ist wichtig wahrzunehmen und festzustellen, ja, okay, ich habe Probleme, Zeuge für Jesus zu sein in meiner Welt, da wo ich unterwegs bin. Gelingt mir nicht so gut. Das ist eine gute Ausgangssituation, weil das ist ja genau die Situation, glaube ich, in die Jesus uns führen möchte, dass klar wird, hey, du schaffst es ja alleine nicht. Keiner von uns schafft das so, wie es eigentlich sein sollte. Deswegen brauchen wir ja den Heiligen Geist. Deswegen ist er ja gekommen. Also der Punkt ist, und vielleicht auch heute für dich, dass du sagst, okay, ich bin hier in dem Gottesdienst und ich stelle fest, ja, ich habe da echt ein Defizit in meinem Leben, dass ich den Mund nicht so aufkriege oder nicht so auf der Spur bin. Dann stell dich doch nachher einfach hin in der Zeit, die wir noch haben, wo wir vor Gott ganz offen sind und sage, komm, Heiliger Geist, komm und gib mir deine Kraft. Ich brauche dich so sehr. Ich schaffe das alleine nicht. Ich bin da so begrenzt. Habe da so eine Verprägung oder was auch immer. Dann lad den Heiligen Geist doch ganz bewusst ein, dass er dich da verändert und dass er etwas Neues tut. Und er kann immer etwas Neues tun. Der Heilige Geist kann aus dem Nichts Dinge schaffen, weil er Gott ist. Okay, wie können wir für Jesus Zeuge sein? Wie können wir seinen Namen groß machen? Wie hilft uns der Heilige Geist dabei? Ich möchte uns drei Punkte mitgeben, wie das in unserem Leben geschehen kann. Und auch da weiß ich, ich tippe nur große Überschriften an. Wir müssen das alles immer runter buchstabieren irgendwie. Aber ich denke, ihr kommt da schon mit. Der erste Punkt. Der Heilige Geist hilft uns, den Namen Jesus groß zu machen, indem er uns miteinander in Liebe verbindet. Der Heilige Geist hilft uns, den Namen Jesus groß zu machen, indem er uns miteinander in Liebe verbindet. Im Römerbrief heißt es in Kapitel 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das heißt, da kommt Liebe von Gott zu uns und Liebe können wir auch nicht irgendwie selbst ankurbeln und so. Wir brauchen Liebe von außen, dass wir geliebt sind, dass wir wissen, wir sind geliebt und wir spüren das. Und diese Liebe soll nicht bei uns bleiben, sondern soll ins Miteinander kommen. Und dann aus dem Johannesevangelium Kapitel 13, die Verse 34 bis 35. Da sagt Jesus zu seinen Nachfolgern, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das heißt, in der Liebe, die wir miteinander leben, als Christen, als Gemeinde, als Kirche, da wird die Jesus-Beziehung sichtbar. Da wird sichtbar, hey, wir sind von Jesus, wir sind mit Jesus verbunden. Da, wo keine Liebe da ist untereinander, dann denkt man, ja gut, das ist irgendwie auch ganz, ganz natürlich, kennen wir irgendwie so aus der Gesellschaft und alles ist irgendwie schwierig und so. Aber da, wo Liebe da ist, weist die Liebe auf Jesus hin. Das heißt, die Qualität von dem Wesen Gottes in unserer Mitte, das ist ein direkter Wegweiser auf Jesus, macht den Namen Jesus groß. Ich möchte uns einladen, dass uns das bewusst wird und dass wir uns das neu nehmen, gerade jetzt auch in dieser Zeit. Es geht zuallererst um die Liebe. Es geht nicht darum, wer hat Recht. Es geht nicht darum, wer steht auf welcher Seite und Polarisierung hier, Polarisierung da und so, sondern es geht um die Liebe, die uns der Heilige Geist geschenkt hat. Und an der Liebe werden andere Menschen erkennen, dass Jesus da ist. Nicht wie schlau wir sind, nicht wie toll wir sind, nicht wie wir aufgestellt sind bei irgendwelchen Themen. Heißt nicht, dass alles unwichtig ist, nein, aber es geht um die Liebe. Die Liebe spricht am lautesten. Lasst es nicht zu, dass wir der Liebe einen minderwertigen Platz einräumen und sagen, nee, die Liebe ist nicht mehr so wichtig, jetzt sind andere Sachen wichtig. Nein, es geht um die Liebe. An der Liebe werden sie erkennen. Der zweite Punkt. Der Heilige Geist hilft uns, den Namen Jesus groß zu machen, indem er uns mit übernatürlichen Gaben beschenkt. Der Heilige Geist hilft uns, den Namen Jesus groß zu machen, indem er uns mit übernatürlichen Gaben beschenkt. Und das lesen wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, wie eine Vielzahl von geistlichen Gaben benannt werden. Und Paulus geht da sehr, sehr intensiv rein. Er sagt, ja, hier gibt es Weisheit und Prophetie und Heilung und Wunder und Unterscheidung der Geister. Und ne, alles wird aufgezählt. Und letztendlich wird da so ein Bild auch gemalt, wie Jesus ja selbst hier auf der Erde seinen Dienst getan hat. Das heißt, eigentlich kannst du sagen, Mensch, Jesus, der war ja voll vom Heiligen Geist und war in all diesen geistlichen Gaben unterwegs, ausgerüstet. So, jetzt ist Jesus nicht mehr da, in den Himmel gefahren. Jetzt kommt aber der Geist und der Geist teilt jetzt in die Gemeinde hinein aus diese geistlichen Gaben. Dann hat der eine das, der andere das, der andere das. Keiner hat alles, ja. Und der Geist, der sortiert das so, was ist jetzt auch wichtig und wie soll das laufen? Warum? Was ist das Ziel der ganzen Sache? Ist es das Ziel vielleicht, dass wir spannende Gottesdienste haben? Also spannende Gottesdienste sind gut und nicht verkehrt, ja, aber das ist nicht das Ziel. Ist es das Ziel von diesen geistlichen Gaben, dass wir emotional manchmal so ein bisschen gekickt werden, so, und dann gehen wir nach Hause und ach, das war aber wieder schön, so, ne? Nee, das kann dabei sein, ist auch nicht verkehrt, aber das ist nicht der Fokuspunkt. Der Fokuspunkt ist, okay, lass uns mal hineinschauen in die Bibelstelle, wo ich denke, ja, da liegt was drin. Das ist tatsächlich hier 1. Korinther 12, Vers 12. Da zieht Paulus den Vergleich zum menschlichen Körper. Der menschliche Körper stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht, oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Und das schreibt Paulus in dem Zusammenhang mit diesen geistlichen Gaben. Das heißt, Paulus sagt, es gibt geistliche Gaben, super, und die sind so und so verteilt, klasse, und die entsprechen einem menschlichen Körper, den Gliedern am Körper. Das heißt, es gibt Gaben, wo man sagen kann, hey, das ist hier die Prophetie und das ist irgendwie hier Unterscheidung der Geister und alles ist da am Körper und alles in der Gesamtheit stellt den Christus dar, repräsentiert Jesus in seiner vollkommenen Ganzheit, in seiner Übernatürlichkeit. Okay, aha, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Was ist denn, wenn es Christen oder wenn es Gemeinden gibt, die sagen, naja, aber diese ganzen übernatürlichen Dinge, die gibt es gar nicht mehr heute. So, die haben aufgehört. Als die Apostel ausgestorben sind, dann war das auch weg. Und so, was ist denn dann damit? Ich glaube, da ist dann wie so eine Lücke. Christus möchte eigentlich auch in der übernatürlichen Art und Weise sichtbar werden in der Gemeinde, weil das auch ihn repräsentiert und weil Menschen dadurch auch ihn finden und zum Glauben kommen und in Berührung kommen mit Gott. Wenn jetzt aber dieses ganze Übernatürliche weg ist und man nur noch im Natürlichen unterwegs ist, dann fehlt etwas von der Christus-Sichtbarkeit. Das heißt nicht, dass Christus ganz weg ist. Es gibt immer noch die Liebe und es gibt auch noch einen anderen Punkt, da komme ich gleich drauf zu. Aber an dieser übernatürlichen Punkt gibt man sich mit weniger zufrieden, als Christus eigentlich repräsentiert. Er ist der Sohn Gottes, dem alle Macht gegeben ist. Oder da, wo wir als Gemeinde unterwegs sind und wir haben nur manche Gaben, ja, ein, zwei Gaben. So, da ist der Arm da und da ist der rechte Fuß da, aber die ganze linke Seite, die ist irgendwie nicht da. Okay, wir können froh sein, dass wir das vielleicht haben, ne? Aber uns fehlt ein Teil von der Christus-Sichtbarkeit. Es ist nicht alles von Christus sichtbar in seiner Schönheit, wie es vielleicht gut wäre. Es fehlt was an Kraft. Kommt ihr mit? Okay, was machen wir damit? Es sollte uns dahin führen, meine Meinung, dass wir sagen, heute zu Pfingsten, aber auch grundsätzlich, sagen wir, Jesus, unser Wunsch ist, dass wir Zeugen für dich sind, auch in dieser Kraftdimension, dass du uns gebrauchen kannst, dass Leute sehen können, wie du wirklich bist. Und wir haben einen Hunger danach, und wir sehen den Mangel und wir leiden unter dem Mangel und wir wollen gerne mehr von dir. Es geht nicht um uns. Es geht nicht, dass wir sagen können, oh, ich bin der Prophet und ich bin hier der große Heiler und so, ne? Das ist die Kehrseite. Das soll nicht sein, sondern es geht darum, dass Christus sichtbar wird in unserer Mitte. Lass uns beten und glauben, dass wir mehr von Christus sehen und dass er sich darstellt und dass dadurch auch Menschen ihn finden und gerettet werden. Dritter Punkt. Der Heilige Geist hilft uns, den Namen Jesus groß zu machen, indem er uns immer mehr verändert, sodass wir Jesus ähnlicher werden. 2. Korinther 3, Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Also es geht darum, dass unser innerer Mensch umgestaltet wird in das Bild von Christus unser Leben lang. Und je mehr das passiert, desto mehr wird Christus sichtbar. Wir werden in das Ebenbild von Christus umgeformt. Desto mehr repräsentieren wir ihn hier auf dieser Erde. Und da schließt sich der Kreis auch wieder zur Schöpfung. Ja, wir sollen als Menschen grundsätzlich Ebenbilder Gottes sein und wir sollen Gott repräsentieren. Wir sollen nicht denken, dass wir Gott sind, aber wir sollen etwas von seiner Herrlichkeit widerspiegeln. Und je mehr Christus uns verändert in unserem Leben, uns berührt, uns innerlich heilt, uns auf eine Spur bringt, ja, wo wir ihm Raum geben, da wird er sichtbar für andere Menschen. Und da docken andere Menschen an, denken, wow, das ist gut. Ja, hier spüre ich was von Gottes Gegenwart. Da ist Heilung möglich, da ist Wahrheit drin. Und es geht nicht um uns. Es geht nicht darum, wie toll wir sind, sondern es geht darum, wie viel Raum Jesus in uns hat und bekommt immer mehr. Wenn du den Wunsch hast, mehr vom Heiligen Geist zu bekommen, dann glaube ich, ist die spannende Frage, die wir uns stellen müssen, und das ist der Titel der Predigt, ich oder er? Also geht es um mich oder geht es letztendlich, dass ich zurückstehe und dass ich sage, okay, nein, es geht ja nicht so sehr um mich, sondern es geht um Jesus. Und dann komme ich hinein in eine Freiheit, wo ich auch merke, dass der Heilige Geist mir dient und mit mir unterwegs ist und mir wohltut. Aber es geht nicht darum, meinen Namen groß zu machen, sondern es geht immer darum, hey, ich bin hier für Jesus, er hat mich errettet. Er hat mich erkauft durch sein Blut, ich bin frei durch ihn, er nimmt mich an die Hand, ja, er führt mich durch alle Wege hindurch, ich bin mit ihm verbunden, es geht nur um Jesus, unseren Herrn. Ich möchte die Musiker einladen, nach vorne zu kommen. Ich möchte dich fragen, willst du selbst dein Chef sein in deinem Leben oder willst du selbst Chef bleiben? Willst du selbst derjenige sein, der in deinem Leben das Sagen hat? Möchtest du groß rauskommen? so in der Gesellschaft oder auch in der Gemeinde im Reich Gottes? Ist das irgendwie so ein Antrieb in dir? Möchtest du eine Wahnsinnsstadt bauen, im Bild gesprochen? Möchtest du einen tollen Riesenturm bauen, ja, dass Leute dir applaudieren und sagen, boah, toll, wie du das gemacht hast? Oder bist du bereit loszulassen, sagen, nee, ich möchte für Jesus leben, möchte ihm alles hinhalten. Er ist die Quelle des Lebens, er ist derjenige, von dem alles fließt, er ist derjenige, der alles auch kreiert und gestaltet, der mit uns unterwegs sein möchte. Und da ist so viel drin in diesem Loslassen. Dann kann Gott alles tun, so was er tun möchte. Dann sind wir frei, weil wir nicht mehr an uns selbst hängen. Manchmal erfordert es auch so eine Entscheidung von uns. Ja, genau, das will ich. Ne? Bin schon lange mit Jesus unterwegs, aber die Frage kommt immer wieder neu. Ja, gebe ich auch ab? Lasse ich Jesus wirklich Herr sein? Lasse ich den Geist wirklich mich leiten oder möchte ich mich selbst leiten? Also Selbstleitung, ne, ist auch wichtig, so, ne, Management und so, sich auf die, selbst auf so eine Spur zu kommen. Aber es geht hier darum, wer hat denn das Sagen? Wer ist denn die oberste Instanz? Wer ist denn die Autorität in meinem Leben? Lass uns ein, dass wir aufstehen. Spür doch mal in dich hinein und guck, wo stehst du gerade? Wo stehst du gerade? Mit diesen Fragen, mit den angesprochenen Themen. Wo hängst du fest? Wo ist eine Sehnsucht da, dass Dinge anders werden? Wo spürst du, dass der Geist Gottes bei dir anklopft und dich einlädt und sagt, hey, gib doch ab, lass doch los, vertrau mir doch. Wo ist vielleicht auch eine Scham da oder ein schlechtes Gewissen, wo du dich selbst als Versager wahrnimmst, weil du irgendwie nicht so unterwegs bist, wie du gerne sein möchtest? Ich lade dich ein, dass du alles Jesus hinhältst. Geist Gottes, ich danke dir, dass du gekommen bist als der große Helfer, als der große Beistand. Danke, dass es nie das Ziel war von dir, dass wir unser Leben als Christen alleine meistern müssten. Danke, dass du die Kraftquelle bist. Danke, dass du auch die Gnade in Person bist, die erlebbare Gnade. Alles, was du bringst, das bringst du als Geschenk mit. Wir müssen das nicht erarbeiten und erwirken, nicht ableisten. Herr, und vor uns liegt diese Dimension, Christus darzustellen, dieses große Projekt Reich Gottes zu bauen und Menschen mit dir in Kontakt zu bringen. Jesus, und ich bete so stellvertretend für uns alle, dass wir in diesem Projekt unterwegs sind, dass wir uns selbst zurücknehmen in einer gesunden Art und Weise und dass wir dir Raum geben. Dass du dein Leben mitbringst. Und dein Leben ist immer viel besser als unser eigenes Leben. Deine Absichten sind schöner und reiner als unsere Absichten. Komm, Geist Gottes, mit deiner Liebe. Verbinde uns miteinander immer wieder neu. Komm, Geist Gottes, mit deinen übernatürlichen Fähigkeiten. Wir wollen uns öffnen für dich, für das, was wir selbst nicht tun können. Wir sind beschenkt durch dich. Danke für das, was da ist in unserer Gemeinde. Aber begegne du uns in unserem Mangel. Und lass deine Gaben sichtbar werden. Mehr und klarer als zuvor. Komm, Geist Gottes, und gestalte du unser Inneres um. wir dir ähnlicher werden. Dass wir deine Herrlichkeit ausstrahlen. Dass Menschen in Berührung kommen mit dir, wenn sie mit uns in Berührung kommen. So komm, Geist Gottes, und befähige du uns dazu, dass wir Zeugen für Jesus Christus sind. Er, dem der allerhöchste Name gegeben ist in diesem Universum. Für dich wollen wir leben, Jesus. Ganz und gar.